Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Guten Abend, willkommen. Mein Name ist René Agiger. Wir reden in dieser Stunde über ein neues, altes Thema, nämlich Rassismus bei Kant. Bei jenem Immanuel Kant, der unerschütterlich zu den Säulen der europäischen Aufklärung gehört, mit seinen drei großen Kritiken, der reinen Vernunft, der praktischen Vernunft und der Urteilskraft, mit seinem kategorischen Imperativ, mit seiner Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung und so weiter und so weiter. Bei diesem Kant findet sich auch Rassismus oder Rassismen vor allem in einigen anthropologischen Schriften, in menschenkundlichen Schriften. Und das ist Kant-Lesern oder Expertinnen, Experten auch gar nicht neu. Neu ist, dass eine breitere Öffentlichkeit darüber debattiert. Den Anlass dafür zur Erinnerung, die antirassistischen Proteste seit diesem Frühling haben nicht nur zum Sturz einzelner Denkmäler geführt, sondern auch zur Forderung, den Kanon neu zu überprüfen, also das, was wir so überliefert, immer wieder lesen. Bevor wir uns ins Gespräch über Kant vertiefen, hier zur Einstimmung ein kurzes Gespräch aus der Aktualität vom Juni. Der in Bonn lehrende Historiker Michael Zeuske hat in unserer Sendung Fazit vom 13. Juni etwas kommentiert. Zeuske kommentiert dort Denkmalstürze und gibt in diesem Zusammenhang auch den Namen Immanuel Kants zu bedenken.
Sie gehen an diesem Wochenende weiter, die Black Lives Matter-Demonstration. In Australien waren heute die ersten auf den Beinen. In Paris ignorierten die Aktivisten gegen Rassismus erneut das Protestverbot. Am Londoner Trafalgar Square mussten sich Hunderte rechter Nationalisten erwehren. Auch in Deutschland versammelten sich wieder Tausende auf den Straßen. Der Historiker Michael Zeuske ist Seniorprofessor an der Uni Bonn und hat das Buch Sklaverei, eine Menschheitsgeschichte geschrieben. Er hat mir seine Sicht der Dinge erläutert. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Rücke.
Sind das nur revolutionäre Gesten oder wird gerade ein neues Kapitel Geschichte geschrieben? Was meinen Sie?
Tja, das hoffen wir alle, dass ein neues Kapitel Geschichte geschrieben wird, ne? Es gab ja schon eine ganze Reihe von Protestbewegungen vorher, also ich erinnere nur gegen die Waffen in den USA. Die haben sich dann wieder verlaufen. Ich hoffe, dass sich das nicht wieder verläuft und eine kulturelle Revolution anstoßen.
Das ist jetzt ein großes Wort. Bleiben wir mal beim Kleinen. Denn unabhängig von der Hautfarbe der Bürger gab es ja schon viele Jahre in Großbritannien, in den USA, auch in Australien Forderungen, Sklavenhändler und rassistische Militärs und Politiker vom Sockel zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Diskurse sind verhallt. Und jetzt aber werden die Schleifungen auch von vielen weißen Staatsvertretern getragen. Wie erklären Sie sich das?
Also das mit dem Colston ist ja, also in Bristol, das ist ja, wie Sie sagen, schon 3 Jahre gelaufen oder 4 Jahre oder länger. Und das ist nur das Tüpfelchen aus dem I gewesen, den Mann eben sehr symbolisch dann ins Hafenbecken zu schmeißen, wo die meisten Sklavenschiffe losgefahren sind aus Bristol, ne? Das ist schon richtig. Jetzt sind eine ganze Reihe anderer Leute dabei, nicht nur eng begrenzt die Betroffenen, die es ja schwer genug haben, sondern eine breitere Bewegung, da steht möglicherweise ein tiefgreifender kultureller Wandel in unseren Gesellschaften an. Also Historiker sind ja keine Prognostiker, eher rückwärtsgewandte Propheten. Also ich kämpfe ja seit Jahren damit, dass im Grunde immer wieder gesagt wird, England hat den Abolitionismus gemacht und da ist das sozusagen alles gut und schön. Und damit ist die Sache beendet und ich weise seit Jahren darauf hin, dass es eben weiterhin Sklaverei-ähnliche Verhältnisse gibt, dass es Sklavereiarbeit gibt, dass es Rassismus gibt, dass der Rassismus im Grunde schlimmer geworden ist nach Aufhebung der Sklaverei. Das ist möglich, dass sich das verändert. Ich meine, wir tun einiges hier in Deutschland. Wir haben das Bonn Center für Dependency and Slavery Studies gegründet. Es gibt ein großes Projekt in Bremen, Sklaven und Sklavenhändler im Heiligen Römischen Reich, also auch in Deutschland. Es gibt diese ganze Memory-Debatte über die Denkmäler. Ich denke schon, dass sich das angereichert hat in den letzten Jahren.
Also salopp gesagt, das Fass ist möglicherweise wirklich mal übergelaufen.
Ja, na, da kommen natürlich in den USA kommen noch ein paar Sachen dazu, dass die schwarze Bevölkerung im Grunde, zumindest die Ärmeren in den gleichen Vierteln, eben ganz hart von Corona betroffen ist, ganz hart von, ich sag's jetzt mal etwas sehr salopp, von Trump betroffen ist, ganz hart von der wirtschaftlichen Krise. Also da ist dahinter schon einiges, hat sich jetzt noch mit angehäuft.
Und in Großbritannien der Brexit?
Ja, in Großbritannien ist es eben auch, die Auseinandersetzungen sind eben stark mit den, für meine Begriffe, illusorischen Hoffnungen einer symbolischen Wiederaufstehung des British Empire. über irgendwelche zweiseitigen Handelsverträge sind damit verbunden. Ne?
Glauben Sie denn, dass auch in Deutschland bald die ersten imperialen Heldendenkmäler geschleift werden? Oder ist das der Anfang zu hinterfragen, wo überall in der Welt noch Sklaverei herrscht? Sie haben ja da eine sehr breite Definition.
Ja. Moderne Sklaverei ist ja relativ umstritten. Das wird nicht ganz einfach sein. Aber in Deutschland ist es ja so, also bei dem Heinrich Schimmelmann, ja, Bankier, da ist relativ klar nachzuweisen, dass der eben Sklavenhändler, Sklavenhalter und Profiteur des Sklavenhandels war. Man muss nur sich klar machen, was das dann für eine Dimension annimmt. Was, das ist ja gigantisch. Also in Deutschland wird es gerade, wenn man Rassisten bezeichnet und dann Denkmäler stürzen will, muss man eben beispielsweise an Immanuel Kant rangehen. Der hat in seinen anthropologischen Schriften hat er den europäischen Rassismus mitbegründet. Ich will nur sagen, dass man, wenn man also diese Diskursebene und die Begriffsebene Rassismus und das dann auf Denkmäler und Proteste anwendet, dann muss also eine ganz schöne Menge gemacht werden.
Wenn also weiße Macht via Standbilder gestürzt wird, hat die Black Lives Matter Bewegung dann auch womöglich das Zeug, die institutionalisierte Erinnerungskultur umzuschreiben? Denn das ist ja das Symbol weißer Macht in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Epochen mit einem gemeinsamen Nenner, Täter und Opfer gewesen. Gewinner und Verlierer sind ja dabei ganz klar ausgeschildert.
Ja, das bleibt zu hoffen. Ich versuche seit 20 Jahren archivbegründete Geschichte der Versklavten in der Karibik und auf Kuba zu schreiben. Das ist nicht ganz einfach, liebe Frau Wittke. Das ist erstmal deswegen nicht ganz einfach, weil eben die weiße Geschichtsschreibung sich im Wesentlichen auf die Wirtschaftsstrukturen konzentriert. Und zweitens, weil die Opfer, die Versklavten, natürlich im Wesentlichen im Archivgut keine eigene Repräsentation hinterlassen. Wie gesagt, seit 1993 mache ich Stimmen der Versklavten. Es ist sehr, 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 sehr schwierig und sehr langwierig. Ich hoffe, dass das vorangeht.
Der Historiker Michael Zeuske im Juni in Deutschlandfunk Kultur mit der Einschätzung, dass der aktuelle Kampf gegen Rassismus auch die Lektüre eines Klassikers wie Kant einschließen müsse. Wir wollen dem hier gesprächsweise nachgehen, nicht so sehr der Frage, ob Kant als Person Rassist gewesen sei, ja oder nein, sondern eher, wie sind die Rassismen in seinen Texten zu verstehen oder einzuordnen? Mit anderen ganz einfachen Worten, wie kommt es, dass der große Kant, dem wir Konzepte zur moralischen Gleichheit von Menschen oder zum Weltbürgertum verdanken, sich so abwertend über nicht-weiße Menschen geäußert hat? Ich freue mich, zwei Expertinnen zu dieser Frage zu begrüßen, Pauline Kleingeld und Anke Graness. Pauline Kleingeld lehrt Philosophie an der niederländischen Universität Groningen und Anke Graness arbeitet an der Universität Hildesheim in einem Projekt namens Geschichten der Philosophie in globaler Perspektive. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Hallo. Guten Tag.
Vielleicht steigen wir einfach sofort ein an Sie beide nacheinander die Frage, seit wann ist diese Frage Rassismus bei Kant, ist Kant ein Rassist, etabliert für Sie als Forscherinnen, als Leserinnen, als Kant-Spezialistin, also unter anderem Kant-Spezialistin?
Also wenn ich anfangen darf, würde ich sagen, für mich wenigstens seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts. Es war damals noch kaum ein Thema innerhalb der Mainstream-Kant-Forschung, aber das Thema wurde von Critical Race Theorists wie Charles Mills und Robert Bernasconi bearbeitet. Und Bernasconi hat zum Beispiel gesagt, zeig mir eine Stelle, wo Kant die Sklaverei von Afrikanern verurteilt. Und Charles Mills hat gesagt, der Kant, der sah Schwarzen als Untermenschen. Und seitdem gab es immer mehr Aufmerksamkeit für das Thema in der Kant-Forschung und auch für mich persönlich, weil ich mich mit der deutschen Diskussion über Weltbürgertum beschäftigte. Und da muss man sich natürlich dazu verhalten.
Ja, genau. Sie haben unter anderem auch in Deutschland geforscht, ist das richtig?
Ganz kurz, ich habe in Deutschland einige Semester studiert, bei Jürgen Habermas in Frankfurt.
Und während des Studiums ist das aber noch nicht aufgetaucht als Frage. Habermas ist ja selbst auch eine Art von Kantianer.
Doch, es gab Leute, die das thematisiert haben, schon damals, sicherlich. Also das Thema war schon länger da, nur war es so, dass es innerhalb der Mainstream-Kant-Forschung meistens gedacht wurde, dass ja, Kant hat zwar diese Ansichten, diese Rassehierarchie verteidigt, Aber das kann man in einer Fußnote bemerken und dann kann man mit den allgemeinen Prinzipien weitermachen. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was man nicht tun sollte. Und das haben also auch die Critical Race Theorists sehr klar gemacht.
Sie lehren heute in Groningen an der Rijksuniversität und Sie, Frau Granes, in Hildesheim, von wo aus Sie jetzt zugeschaltet sind. Während Ihres Philosophiestudiums hat da die Frage von Anführungsstriche Rasse, Anführungsstriche bei Kant eine Rolle gespielt oder haben Sie das später erst entdeckt?
Ja, in der Tat. Das hat damals schon eine Rolle gespielt. Und zwar, als ich Anfang der 1990er Jahre angefangen habe, in Wien zu studieren, wohin ich aus Leipzig gewechselt bin. Dort gab es bereits Anfang der 90er Jahre den Ansatz einer interkulturellen Philosophie, der vor allen Dingen von Franz Wimmer in Wien vertreten wird. Christian Neugebauer war auch einer seiner Schüler und hat damals schon, ich glaube 1991, einen sehr langen Text über den Rassismus bei Kant und Hegel geschrieben, sodass ich damals in Wien bereits in einen Kontext kam, in dem auch im deutschsprachigen Bereich der Rassismus bei Kant und bei Hegel bereits thematisiert wurde. Das war aber um diese Zeit in den 90er Jahren im deutschsprachigen Raum in Wien fast ein Alleinstellungsmerkmal, da hier die interkulturelle Philosophie eben sehr stark war und bis heute ist, in der solche Probleme natürlich explizit thematisiert werden. Ansonsten teile ich den Eindruck von Frau Kleingeld, dass eigentlich erst seit den 90er, vielleicht sogar später noch den 2000er Jahren in der Kant-Forschung dieses Thema dann tatsächlich auch mehr oder weniger, würde ich allerdings sagen, angekommen ist. Es gibt einige ausgezeichnete Theoretiker und Theoretikerinnen, die das sehr breit auch thematisiert haben und in Publikationen eben auch ausgearbeitet haben. Aber ich würde trotzdem sagen, dass in der Breite der Kant-Forschung es immer noch bis heute ein Randthema ist, das gerne ignoriert wird. Also auf großen Kant-Kongressen spielt der Rassismus bei Kant, spielen die anthropologischen Schriften bis heute kaum eine Rolle und werden Beiträge dazu auch, haben kaum eine Chance, dort angenommen zu werden.
Ja, das ist interessant. Also das heißt, man kann nicht sagen, was ich jetzt gerade angedeutet habe, dass in der akademischen Philosophie dieses Thema seit den 90ern oder seit dem Jahr 2000 mehr oder weniger angekommen ist und diskutiert worden ist. Und dass die breitere Öffentlichkeit jetzt einfach mit 20 Jahren Verspätung auf diese Idee kommt, sondern Sie sagen, dass in der etablierten Kant-Forschung auch heute das kein ganz etabliertes Thema ist. Verstehe ich das richtig?
Ja, also das ist mein Eindruck, meine Perspektive darauf. Also ich denke, es gibt, wie gesagt, tatsächlich also sehr gute Arbeiten dazu, auch von Kant-Forschern und Forscherinnen. Pauline Kleingeld ist da natürlich eine der herausragenden Forscherinnen in diese Richtung und hat sehr gute Texte dazu geschrieben. Aber wenn man sich die große Breite der Kant-Forschung anschaut, ist diese Frage von Rassismus und Sexismus in den Schriften von Kant und wie man damit umgehen muss, wie man das bewerten muss, immer noch eine Randfrage, die die meisten eigentlich meiner Meinung nach nicht interessiert.
Ihr Beitrag, Frau Kleingeld,
also ich
Second
glaube,
Thoughts on Race ist von 2007, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, oder?
Genau. Also das ist schon fast 15 Jahre her. Und ich glaube, es ändert sich sehr vieles. Bei den letzten großen Kant-Konferenzen, wo ich war, also zum Beispiel beim Internationalen Kant-Kongress in Oslo letztes Jahr, da gab es verschiedene Vorträge zum Thema und auch in den Vereinigten Staaten gibt es ziemlich viele Leute, die sich damit jetzt beschäftigen. Aber das ist eine neuere Entwicklung, das glaube ich auch.
Vielleicht steigen wir mal ein bisschen ein in das Material, also in Primärtexte. Ich würde gerne zumindest ein, zwei Sätze mal zitieren aus Kants Physischer Geographie. Sie können gerne später auch selbst andere oder bessere Stellen zitieren. Kant schreibt dort in dieser physischen Geographie: Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die gelben Indianer hatten schon ein geringeres Talent. Die N-Punkt sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Zitat Ende. Wenn ich das jetzt aus dieser physischen Geografie zitiere, dann gibt es Leute, die einwenden, dieses sei doch gar kein richtiges wörtliches Kant-Zitat, sondern nur ein Exzerpt. Könnten Sie vielleicht mal kurz uns helfen dabei, wo finden sich überhaupt Stellen wie diese, wo Kant Menschen in Rassen oder Races einteilt? Und ja, gewissermaßen, wie bewusst tut er das? Also sind das tatsächlich einfach immer nur Mitschriften von Vorlesungen von Hörern? Nein, sind es nicht. Aber was sind das für Aufsätze? Was sind das für Texte?
Ja, also Kant war eigentlich sehr stolz auf seine Rassentheorie, auf seine Definition des Begriffs Rasse. Die Definition gab es zu der Zeit noch nicht und Kant wollte also eine wissenschaftliche Definition entwickeln aus biologischen, physiologischen Gründen. Also der Begriff einer Rasse war für Kant anfänglich nicht mit einer Rassenhierarchie verbunden, aber er hat die zwei doch zusammengebracht. Er hat das ganz bewusst gemacht, er hat das oft gemacht und wie Sie gesagt haben, in den Vorlesungen mehrmals, es gibt sehr viele Vorlesungsnachschriften und man findet solche Andeutungen der Rassenhierarchie auch in Kants veröffentlichten Schriften, zum Beispiel in dem Artikel aus 1788, das ist also nach der Kritik der praktischen Vernunft und nach der Grundlegung über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie. Dort sagt Kant mehr oder weniger, was Sie soeben schon zitiert haben. Es gibt also sehr viele Belege dafür. Ich finde auch, dass man sehr vorsichtig mit diesen Vorlesungsnachschriften umgehen soll, weil es ja Studenten sind, die das geschrieben haben. Aber wenn man jede Menge Belege hat und Kant auch in seinen veröffentlichten Schriften dasselbe sagt, dann kann man schon sagen, also ja, er hat die Rassenhierarchie verteidigt. Dabei muss ich sofort anmerken, und das finde ich sehr wichtig, dass Kant die später aufgegeben hat. Mhm. Ja, also ab der Mitte der 90er Jahren hat Kant die Rassenhierarchie abgelehnt und hat ja den Kolonialismus, den er anfänglich verteidigt hat, abgelehnt.
Ja.
Das müssen wir auch nochmal diskutieren, aber es gibt jede Menge Belege für Kants Verteidigung der Rassenhierarchie, wenigstens bis Anfang 90er Jahren.
Ja, bevor wir auf diese Entwicklung, die Sie zumindest beobachten, in den 1790er Jahren kommen, wenn, wie Sie sagen, Kant die Hierarchie zwischen Rassen abgelehnt hat, würde ich gerne noch ein bisschen besser verstehen, wie sie überhaupt funktioniert. Also der Text von den verschiedenen Rassen der Menschen von 1775, also wenn man es genau nimmt, ist das vor der Veröffentlichung der drei Kritiken von Kant, der entwickelt doch diese Hierarchie von, oder zumindest diese Unterscheidung von vier unterschiedlichen Rassen. Wie funktioniert diese Unterscheidung?
Also innerhalb dieser Schriften funktioniert die Unterscheidung als eine biologische Unterscheidung. Und Kants Frage war, wie kann es sein, dass wenn weiße und schwarze Eltern ein Kind bekommen, die Haut des Kindes eine Farbe hat, die irgendwie dazwischen liegt, und wenn Eltern mit blauen und braunen Augen ein Kind bekommen, die Augen des Kindes entweder blau oder braun sind. Wie kann man das biologisch erklären? Das ist natürlich vor Mendel gedacht. Und Kant hat gesagt, also der Begriff der Rasse hilft uns, dieser Unterschied zu beschreiben. Und Rasseneigenschaften sind die Eigenschaften, die notwendig vererben, die aber nicht allen Menschen gemeinsam sind. So hat er das gedacht. Mhm. Und dann hat er in den Anthropologie-Vorlesungen zum Beispiel, jedes Mal, als er die Vorlesungen gegeben hat in den 70er und 80er Jahren, auch die unterschiedlichen Rassen charakterisiert. Und da hat er erst über die intellektuelle und Handlungsvermögen der unterschiedlichen Rassen geredet. Und da gibt es immer mehr Defizite. Ja? Er hat diese Hierarchie aufgestellt. Die Weißen haben alle Talente und alle Vermögen und die anderen Rassen haben jeweils weniger Vermögen. Das sind aber zwei unterschiedliche Thesen. Ja? Auf der einen Seite, dass man aufgrund physischer Eigenschaften unterschiedliche Rassen biologisch unterscheiden kann. Und auf der anderen Seite die These der Rassenhierarchie. Das heißt, dass es nicht nur um Hautfarbe und andere physische Merkmale geht, sondern auch um, ob Völker sich selbst regieren können, ob sie lebhaft oder faul sind und so weiter. Und die Rassenhierarchie hat er später aufgegeben. Den Begriff der Rasse hat er nie aufgegeben, als physiologische Kategorie. Aber in der veröffentlichten Fassung der Anthropologie in 1798 hat er gesagt, also der Begriff der Rasse ist nur physiologisch relevant und für dieses Buch nicht relevant. Und in der veröffentlichten Fassung, also zum Ende seines Lebens, gibt es keine Charakterisierung mehr der unterschiedlichen Rassen, als hätten die verschiedene Merkmale, die mit Intellekt und Handeln zu tun hätten.
Ja, ich würde gerne, nur weil Sie, Frau Kleingeld, gerade sagten, anthropologische Vorlesungen, kurz noch zur Erläuterung versuchen zu sagen, Anthropologie ist ja die Lehre vom Menschen, also die Frage so ein bisschen, genau. Was ist der Mensch? Und Kant gehört zu den Ersten, die diese Frage im 18. Jahrhundert eben auch auf philosophisch-wissenschaftlichem oder universitärem Niveau abgehandelt haben. Und im Verlauf seines Werkes hat er diese Frage, was der Mensch sei, ja zu der zentralen der Philosophie auch erklärt. Insofern ist das alles gar kein beiläufiges oder kein nebensächliches Thema. Sein letztes großes Buch ist nochmal eine Anthropologie, diesmal in pragmatischer Hinsicht, was immer das genau heißt. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte nur betonen, diese früheren, also aus den 1770er Jahre Texte, Aufsätze, Vorlesungen sind, glaube ich, keine Randerscheinung. Oder wie sehen Sie das, Frau Granitz?
Nee, überhaupt nicht. Nee, das war überhaupt keine Randerscheinung. Und er hatte immer viele Studenten. Die waren sehr gut besucht, diese Vorlesungen. Und Kant hat sie mehrfach gemacht, also jedes Jahr. Ja.
Wie sehen Sie das,
Frau Granitz? Da stimme ich total überein mit Frau Kleingeld. Diese Vorlesungen sind keine Randerscheinung, sondern dieses Thema, diese Frage, was ist der Mensch, und dann eben auch der Versuch, Menschen einzuteilen, zu klassifizieren, durchzieht tatsächlich seine Arbeiten bis in die 90er Jahre, 1790er, bis zu seiner Anthropologie aus pragmatischer Hinsicht. Das ist ihm schon ein wichtiges Thema. Ich denke, man muss das vielleicht aber auch historisch ein bisschen einordnen in einen großen Diskurs, der im 18. Jahrhundert und schon vorher stattgefunden hat. Er setzt sich ja in seinen Schriften zu den Racen, wie er übrigens sagt, von den verschiedenen Racen der Menschheit, 1775, so der Titel der Arbeit, zumindest ist es so in der kritischen Kant-Ausgabe veröffentlicht. Er setzt sich ja mit der Frage der Monogenese oder Polygenese der Menschheit auseinander.
Ne? Können Sie also das kurz übersetzen, was Mono und Polygenese?
Ja, gibt es einen einheitlichen Ursprung der Menschheit oder gibt es verschiedene Ursprünge der Menschheit? Und Kant vertritt eben die These, dass es einen einheitlichen Ursprung der Menschheit gibt. Und dass sich die Menschheit dann so ausdifferenziert hat, da kommen ja dann so Anklänge der Klimatheorie, die damals eben auch sehr en vogue war, mit hinein, dass es eben zusammenhängt mit den Klimazonen, in denen dann die Menschen sich niedergelassen haben, die dann eben auch zur Hautfarbe etc. dann letztendlich geführt haben. Also Kant steht da schon in einem Diskurs, der länger geführt wurde, ja, in der Entwicklung seiner Theorie von den Menschen-Races, wie er es ja sagt, Racen. Ja.
Vielleicht können Sie uns helfen, diesen Diskurs oder diese Debatte, kann man vielleicht auch sagen, noch ein bisschen besser zu verstehen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Kant vertritt die These, dass die Menschheit einen einheitlichen Ursprung hat. Das ist ja zunächst mal ein Ausgangspunkt, von dem ich mir vorstelle, dass man dann die Gleichheit von Menschen eigentlich ganz gut denken kann. Das ist also eine These oder ein Ausgangspunkt innerhalb der Debatte in diesen Jahrzehnten im 18. Jahrhundert. Andere Debattenteilnehmer könnten Herr Herder oder Herr Forster gewesen sein. Können Sie uns ein bisschen entfalten, in was für eine Debatte Kant da überhaupt Stellung nimmt?
Naja, da ist natürlich Frau Kleingeld tiefer in der Materie drin als ich. Aber sicher, ich denke, dieser Ausgangspunkt von der Monogenese ist natürlich ein guter Ansatzpunkt, von der Gleichheit der Menschheit auszugehen. Allerdings, wie sich dann eben in seinen Schriften zu den Menschenrassen, wie das ausdifferenziert wird, geht er diesen Weg dann eben zumindest eine Zeit lang nicht, sondern bringt eben eine Hierarchisierung dieser verschiedenen Menschenrassen ins Spiel, die im Übrigen dann eben in verschiedenen Aussagen, die sich über viele verschiedene Schriften hinweg durchziehen, eben auch mit Werturteilen oder mit Urteilen über die Fähigkeiten von Menschen, die verschiedenen Gruppen, also Racen, angehören, verbunden sind.
Man würde denken, dass, wie Sie auch gesagt haben, dass wenn man die monogenetische Theorie vertritt, dass man dann irgendwie die Gleichheit aller Menschen auch vertritt. Und interessanterweise hat Georg Forster, der ein aktivistischer Abolitionist war und Antirassist.
Und ein Reiseforscher,
genau,
ein Menschenforscher.
Genau, der hat mit Captain Cook, drei Jahre um die Welt gesegelt. Und der war also überall gewesen und der hatte mit anderen Menschen in anderen Weltteilen gelebt. Der wusste, worüber er redete. Und der hat die Rassenhierarchie kritisiert, aber er hat auch die These der Monogenese problematisiert. Und das ist also interessant. Er hat nicht die Polygenese vertreten, aber er hat das wenigstens für möglich gehalten. Aber es gibt eine sehr schöne Stelle bei Forster, wo er sagt, also wann hat die These der Monogenese auch je einen Sklavenhalter dazu gebracht, die Peitsche sinken zu lassen. Mhm. Und er hat also gesagt, ja, die Monogenese führt nicht ohne weiteres zur These der Menschengleichheit. Und das sieht man auch bei Kant während seiner rassistischen Periode, dass er die Unterschiede zwischen den Rassen als unterschiedliche Defizite thematisiert. Irgendwas fehlt, irgendwas funktioniert nicht gut bei den sogenannten nicht-weißen Rassen.
Mhm. Kommen wir vielleicht mal auf die Frage zu sprechen, die in meinen Augen jedenfalls die Kernfrage ist. Wenn also dieser Professor Kant meint, dass die Schwarzen von der Natur kein Gefühl haben, das über das Läppische hinaus ginge, wenn er meint, die amerikanischen Ureinwohner seien unfähig zu aller Kultur. Wie kommt es, dass dieser selbe Kant allerspätestens in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts, also in den 1780er Jahren, jene Schriften veröffentlicht, die wir bis heute studieren, und also in denen sich eben universalistische Werte finden? Die Idee der moralischen Gleichheit beispielsweise, die Idee vom kategorischen Imperativ, später die Idee von Weltbürgertum und ewigem Frieden. Wie geht das zusammen, wenn das doch zum Teil sich zeitlich sogar berührt?
Weil er also zur gleichen Zeit stillschweigend auch bestimmte Einschränkungen macht zur Geltung dieser allgemeinen Prinzipien. Das sieht man ja auch bei Sexismus und auch bei Kants Sexismus.
Ja, Sie vertreten die These, dass es auch Sexismus in Kant gibt. Also damit sind Sie auch, also es ist eine analoge, sage ich jetzt mal, Debatte seit etwas längerer Zeit, dass man bei Kant sexistische, wie sagt
ja,
man
ganz
jetzt?
Klar, ja, aber genau. Also bei die meisten Philosophen bis Ende des 20. Jahrhunderts. Also da ist Kant überhaupt keine Ausnahme, auch mit seiner Rassenhierarchie und Rassentheorie ist Kant keine Ausnahme. Wir sollten uns diese Fragen bei sehr vielen Philosophen stellen. So nicht nur bei Kant.
Ja, aber dann die Frage ist aber ja analog zunächst mal. Also wie kommt es, dass einerseits die Gleichheit der Menschen gedacht wird und andererseits der Begriff des Menschen offensichtlich nicht daran hindert, bestimmte Menschen, Frauen oder Bewohner anderer Erdteile als minderwertig oder als untergeordnet zu denken?
Ja, ich denke, ich denke, das ist eigentlich nur ein scheinbarer Widerspruch. Denn letztendlich kommt es darauf an, was man unter dem Menschen dann versteht, beziehungsweise unter jenem Teil der Menschen, die vernunftgeleitet sind und also Regeln wie dem kategorischen Imperativ in der Lage sind zu folgen. Und da gibt es ja bei Kant, aber eben auch bei vielen anderen Denkern, das durchzieht ja auch die Geschichte der europäischen Philosophie, Einschränkungen. Nämlich, dass es Menschen gibt, die eben nicht in der Lage sind, so vernunftgeleitet zu sein, wie es der Idealvorstellung des Menschen, die Kant vertritt, entspricht. Dazu gehören natürlich Frauen, also genau der Sexismus in Kants Schriften wird in der feministischen Literatur auch schon länger thematisiert. Dazu gehören aber eben auch Bewohner anderer Erdteile, die aufgrund der Einschränkung ihrer Fähigkeiten, so wie er es sieht, eben nicht in der Lage sind. Aber dazu gehören, und das ist in der Diskussion, glaube ich, auch ein Punkt, der kaum eine Rolle spielt, dazu gehören bei Kant eben auch Kinder. Er vertritt ja die Ansicht, dass Kinder so eine Art Ding sind oder dass es so eine Art dingliches Recht an den Kindern von Seiten der Eltern gibt. Also Kinder, solange sie eben noch nicht auf die Stufe der Personen oder eine Stufe der Entwicklung der Person erreicht haben, in der sie eben zur vollständigen Entfaltung von Vernunft, Autonomie, Selbstbestimmung in der Lage sind, sind eben auch nicht in diesen Begriff der Menschheit oder des Menschseins gefasst, der Kant als Ideal eben vorschwebt.
Was mich zu der Frage bringt, auch wenn sie groß ist, ob das Problem nicht vielleicht gar nicht beschränkt ist nur auf das Denken des Menschen, sondern vielleicht sich auch erstreckt auf den Begriff von Vernunft. Also vielleicht ist der Vernunftbegriff bei Kant und in der Epoche, vielleicht ist der bereits weiß und männlich.
Naja, ich meine, das ist ja der Vorwurf, der von vielen Feministinnen, feministischen Philosophinnen gemacht wird, aber eben auch eine große Rolle spielt im Diskurs der postkolonialen Theorie, der dekolonialen Theorie und der eben auch von afrikanischen Philosophen und Philosophinnen ja kritisiert wird, dass dieser Begriff der Vernunft, wie er in der klassischen deutschen Philosophie entwickelt wurde, einer ist, der eben auf ein europäisches, weißes und eben auch männliches Menschenbild fokussiert ist. Und dass damit alle anderen Arten des Menschseins, wie auch alle anderen Fähigkeiten des Menschseins, wie Gefühl, Intuition etc., eben herausfallen oder eben nicht dementsprechend mit in dieses Menschenbild gedacht werden. Das ist ein Topos, der sich durch die Literatur dieser Theorien oder dieser Ansätze, die ich gerade genannt habe, durchzieht. Ja.
Wie sehen Sie das, Frau Kleingeld? Ist das Problem schon mit dem Vernunftbegriff zu fassen?
Ja, das ist, also für mich ist es eine Aufgabe. Ich denke, wir sollten diesen Begriff aufs Neue durchdenken. Aber ich würde nicht sofort sagen, dass der Vernunftbegriff bei Kant sexistisch oder rassistisch ist. Mhm. Ich denke, wir sollten immer die Spannung aufrechterhalten zwischen den allgemeinen Aussagen über den Menschen bei Kant und die Einschränkungen, die er dann auch macht zur Geltung. Diese allgemeinen Prinzipien kann man natürlich auch gerade dazu benutzen und die sind auch immer benutzt worden, für die Emanzipation von unterdrückten Gruppen. Und wenn man sagt, naja, der Menschenbegriff oder den Begriff der Vernunft ist männlich und weiß, kann man das eigentlich als Frau dann nicht tun. Und das scheint mir also ein Fehler, zu schnell zu sagen, also dieser Begriff ist männlich und weiß und deshalb irgendwie ja. korrumpiert. Ich denke, man sollte jetzt aufs Neue nachdenken, was stimmt davon, und das nicht von vornherein ablehnen.
Ja,
es ist das finde ich, wenn ich da kurz einhaken darf, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, den Frau Kleingeld hier macht. Also, dass man diese Spannung aushalten muss, glaube ich, und auch in dieser Spannung arbeiten muss zwischen Konzepten, die entwickelt worden sind von weißen europäischen Philosophen und den Einschränkungen, die damit zugleich einhergehen. Dass es also nicht darauf ankommt, Konzepte jetzt wegzuwerfen, einfach weil sie von weißen, männlichen Philosophen entwickelt worden sind und diese gleichzeitig mit bestimmten sexistischen, rassistischen Konnotationen etc. einhergegangen sind oder Einschränkungen einhergegangen sind, sondern dass wir arbeiten müssen in diesem Spannungsfeld zwischen einerseits der Entwicklung von universalistischen Konzepten, von analytischen Begriffen und andererseits den rassistischen und sexistischen Strukturen, die sich in diesen Theorien auch finden.
Ja, ich versuche gerade diese Spannung mir ein bisschen vorzustellen und ich weiche mal ein bisschen aus auf das Feld von Sprechern, Sprecherinnen, Denkerinnen, Denkern. Sie, Frau Greines, haben sich ja lange oder tun das auch immer noch intensiv auseinandergesetzt mit unterschiedlichen afrikanischen Philosophinnen, Philosophen, die eben Kant und auch diese rassistischen Passagen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ja schon längere Zeit auch bedenken. Macht das einen Unterschied, wenn man als afrikanischer Philosoph sich mit Kant beschäftigt, aus Ihrer Sicht?
Also ich würde diese Frage ganz klar mit Ja beantworten. Denn afrikanische Philosophen und Philosophinnen sind in einer Position, die sich dadurch stark von europäischen oder nordamerikanischen weißen Philosophen und Philosophinnen unterscheidet, dass weiße Philosophen, Philosophinnen können sich, wenn sie wollen, mit Kants oder Hegels oder Humes Rassismus auseinandersetzen. Afrikanische Philosophen und Philosophinnen, afroamerikanische Philosophen, Philosophinnen, lateinamerikanische Philosophen, Philosophinnen kommen um diese Frage nicht herum. Einfach, weil ihnen von diesen in der europäischen Philosophiegeschichte klassischen Philosophen Zuschreibungen als Menschen gemacht wurden, mit denen sie sich und ihren Fähigkeiten, mit denen sie sich einfach auseinandersetzen müssen. Es ist unglaublich schwierig für jemanden, der aus Afrika kommt, sich mit Philosophie beschäftigt, diese Fragen einfach unberührt zu lassen. Und ich glaube, man muss auch einen Aspekt mit ins Bewusstsein rücken, der, glaube ich, vielen Philosophen, Philosophinnen hier im europäischen Kontext und auch im nordamerikanischen Kontext vielleicht gar nicht bewusst ist. Was macht das eigentlich mit einem Menschen, wenn man einen Text wie über die Menschenrassen von Kant liest oder seine Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, in dem eben Afrikaner abwertend dargestellt werden? Was macht es mit einem Menschen, wenn man selbst aus diesem Kontinent, aus einem bestimmten Volk stammt, wenn man solche Texte liest?
Ja.
Ich glaube, diese emotionale, diese Gefühlsebene muss man genauso mit in Betracht ziehen, wie natürlich die rationale, die Vernunftebene, die dann eben auch wichtig ist in der Auseinandersetzung, in der Analyse solcher Rassismen, mit denen man über diese Texte eben konfrontiert wird. Also insofern, natürlich sind die Texte afrikanischer Philosophen und Philosophinnen zum Teil eine Spur nochmal radikaler in ihrer Kritik als andere Texte, die ich in Auseinandersetzung mit Kants Schriften zu den Rassen der Menschheit gelesen habe.
Ja, ich greife mal Ihre Formulierung auf, was macht das mit einem afrikanischen Leser? Und wende die aber so ein bisschen, was machen denn diese afrikanischen Leserinnen und Leser mit den Texten? Also ich habe jetzt in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, ich habe beispielsweise gelernt, dass es den Ansatz eines radikal schwarzen Kantianismus gibt, beispielsweise gelernt, dass es die Bemühungen oder das Projekt gibt, Kants Vernunftkritik zu übersetzen und das weiße Männliche sichtbar zu machen. Sind das Ansätze oder was gibt es noch für Ansätze, die Sie überzeugen oder die Sie teilen wollen mit uns?
Ja, der letztgenannte Punkt ist ja Charles Mills, ne, der von dieser Übersetzung Kants spricht. Das ist ein karibisch, glaube ich, amerikanischer Philosoph. Im afrikanischen Diskurs sind, glaube ich, zwei Texte oder zwei Philosophen besonders einschlägig. Das eine ist der Text von Emmanuel Eze, The Color of Reason, in dem er eben die anthropologischen Schriften Kants sehr genau analysiert und sehr genau auf die Quellen schaut, die Kant benutzt, wie er überhaupt hinkommt zu seinen Aussagen. Und dann aber eben auch im Gegensatz zu Frau Kleingeld eben argumentiert, dass sich diese rassistischen Tendenzen bis in die letzten Arbeiten letztendlich durchziehen. Wobei seine Conclusio dann letztendlich auch ist, dass man eben unter einer kritischen Perspektive dann eben auch alle anderen Schriften von Kant lesen muss. Auch Eze ist niemand, der sagt, wir müssen den Kant jetzt wegwerfen. Ich kenne überhaupt keinen afrikanischen Philosophen, der sagt, wir müssen jetzt Kant, Hegel und andere Philosophen oder Philosophinnen, die sich so negativ über den afrikanischen Kontinent oder den afrikanischen Menschen geäußert haben, wegwerfen, sondern es geht eigentlich darum, diese rassistischen Strukturen aufzudecken und mit Kant, gegen Kant dann auch zu argumentieren. Ein anderer wichtiger Text oder Texte sind vom eritreischen Philosophen, der jetzt auch schon seit langer Zeit in den USA lebt und arbeitet, Zinal Serik Webaran, der insbesondere das Verständnis von Entwicklung und Fortschritt bei Kant kritisiert und sagt, dass hinter dieser Fortschrittsidee der Menschheit letztendlich eine partikulare Vorstellung steht, nämlich die des europäischen Menschen, der europäischen Entwicklung der Menschheit. Und er fragt kritisch, kann man das so auf alle anderen Menschen, Regionen, Völker anwenden? Beziehungsweise wo bleibt denn dann eigentlich die Pluralität an Lebensentwürfen, die Pluralität an Kulturen, an Gesellschaftsentwürfen? Und muss man Kant nicht aus dieser Sicht dann in Frage stellen? Also auch seinen Universalismus aus der Perspektive anderer kultureller und gesellschaftlicher Lebensweisen hinterfragen.
Ja, also so ein bisschen die Idee, dass der europäische Universalismus oder dass die europäischen universalistischen Ideen eigentlich verbergen, dass sich hinter ihnen ein Partikularismus, etwas Parteiisches auch verbirgt.
Ja, genau.
Vielen Dank für diese Ausführung. In Deutschland sind so viele afrikanische Stimmen in der breiteren Öffentlichkeit ja nicht bekannt. Ein Autor, nämlich Achille Mbembe, sehr wohl. Sehe ich das richtig, dass in dessen Schriften Kant eher so als einer unter vielen auftaucht, dass man es da eher mit so einem weiträumigen Blick auf die europäische Aufklärung zu tun hat, die insgesamt eingetragen wird als beteiligt am europäischen Kolonialismus? Oder können Sie, Frau Greines, da auch noch genauere Sachen erkennen beim Mbembe?
Ja, in der Tat. Also Mbembes Blick ist da sehr viel breiter ist und nicht auf Kant fokussiert. Ich meine, über Hegel haben wir hier noch gar nicht gesprochen, ist auch nicht das Thema dieses Gesprächs heute. Aber es gibt natürlich weitaus mehr prominente Philosophen der Aufklärung, deren Werk man eben auch unter dieser Perspektive analysieren muss, was zum Teil auch schon natürlich passiert ist, aber die dementsprechend auch kritisch betrachtet werden müssen. Warum die Diskussion sich in den letzten paar Wochen im deutschen Feuilleton plötzlich so auf Kant fokussiert, ist mir ohnehin etwas unklar, weil, wie gesagt, es sehr viele andere prominente Philosophen gibt, die wir in gleicher Weise anhand ihrer Werke analysieren müssten und die verborgenen sexistischen und rassistischen Strukturen dort diskutieren müssten. Das ist bei Mbembe, aber auch bei vielen anderen afrikanischen Philosophen eigentlich so, dass da viel breiter das Projekt der europäischen Aufklärung kritisch hinterfragt wird. Eben auch versucht wird, die europäische Aufklärung, also so wie Mbembe das ja auch tut, eben in engem Zusammenhang mit dem Projekt des Kolonialismus, der Sklaverei und der Plantagenwirtschaft zu bringen.
Hm. Ja, Frau Kleingeld?
Was ich gerne noch, also damit stimme ich überein und ich möchte auch gerne hinzufügen, dass was in dieser Diskussion vielleicht nicht genug betont wird, ist, dass Kant also am Ende seines Lebens ein sehr wichtiger Gegner des Kolonialismus geworden ist. Ja, er hat in Zum ewigen Frieden und in der Metaphysik der Sitten sich gegen den Kolonialismus ausgesprochen. Er hat die neue, für ihn neue Kategorie des Weltbürgerrechts eingeführt. Also er hat auch die Sklaverei abgelehnt. Und das soll man auch bedenken.
Ja,
was ich interessant finde, ist, dass wenn man also sieht, dass er am Ende seines Lebens die Hierarchie nicht länger vertritt, dass er Eigenschaften, die er zunächst nur Weißen gegeben hat, später auch anderen Völkern zugeschrieben hat und dass er aktiv angefangen hat, den Kolonialismus zu kritisieren und dass er in seiner Theorie auch Neuerungen vorgenommen hat, sowie die Einführung des Weltbürgerrechts, dass man sieht, dass es Kant bewusst war, dass wenn man die Rassenhierarchie aufgibt, man auch in der Theorie bestimmte Prinzipien ändern soll oder manchmal ändern muss, um die Hierarchie wirklich zu überwinden. Und ich denke, in der Diskussion ist also Kants Antikolonialismus und Kants Kritik der Sklaverei noch nicht genug betont worden. Man muss also beides sehen. Zunächst hat er die Rassenhierarchie und Kolonialismus verteidigt, später hat er die kritisiert.
Ja, was ist denn Ihre Erklärung? Also wir haben ja gerade gehört von Frau Granis, dass das jetzt nicht jeder so beurteilt.
Nee, obwohl also die Schriften, die sie erwähnt hat, waren also schon älter. Also
ja.
Die also, Diskussion möchte ich gerne anderswo mal.
Total. Mein Satz ist auch nicht so wichtig, denn Sie sprechen mit Ihrem jeweiligen Expertinnenblick, dass es andere Blicke auf diese Fragen gibt, ist selbstverständlich. Also natürlich kann man jetzt nicht mit 100 Leuten über eine Frage
sprechen.
Mich interessiert ganz kurz meine vorletzte Frage gewissermaßen. Was ist denn, Frau Kleingeld, Ihre Erklärung für diese Neuorientierung bei Kant, dass er in seinem Spätwerk die Friedensschrift, Weltbürgertum, sich in Ihrer Ansicht nach anders positioniert in Bezug auf Rassismus?
Ja, natürlich. Das ist meine These und nicht jeder stimmt damit überein. Aber also, wieso Kant seine Meinung geändert hat, ich weiß das nicht. Es gibt aber jede Menge mögliche Erklärungen. Also wir haben nicht eine biografische Notiz von Kant, wo er sagt, und jetzt habe ich das Licht gesehen. Mhm. Aber vielleicht hat die Selbstbefreiung der Sklaven auf Saint-Domingue in den frühen 90er Jahren eine Rolle gespielt. Vielleicht hat die Kritik von Forster eine Rolle gespielt. Vielleicht hat er einfach gesehen, dass seine Theorie inkonsistent war. Es gibt eine Menge Möglichkeiten.
Also nur ganz kurz als Assoziation zu der Selbstbefreiung der Sklaven von Haiti, sage ich mal.
Ja. Saint-Domingue hieß es damals, ja.
Genau, und wäre auch eine meiner Fragen, ob der Enthusiasmus, den Kant für die französische zunächst mal Revolution hatte, ob der mit eine Rolle gespielt haben könnte bei diesem Sinneswandel?
Also ich bezweifle das, weil Frankreich ja die Sklaverei selbst auch nicht sofort abgeschafft hat.
Genau.
Also erst nachdem die Sklaven auf Haiti sich selbst befreit haben, haben die Franzosen die Sklaverei abgeschafft. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, die Französische Revolution hat dazu gereicht.
Ja.
Aber ich weiß es nicht. Ich hoffe, jemand wird da irgendwann mal eine schöne Antwort finden.
Vielleicht als letzte Frage, weil unsere Zeit so ein bisschen ausläuft, an Sie beide. Warum sollte uns auch in einer breiteren Öffentlichkeit diese Frage überhaupt interessieren? Also meinetwegen muss das jetzt gar nicht nur auf Kant bezogen sein. Warum ist das heute noch so relevant, wie Kant, wie Hegel, wie die europäische Aufklärung über die Rassenfrage, aber auch über die Gender-, Geschlechter-, Sexfrage gedacht hat? Warum kann uns das nicht egal sein? Warum ist das offenkundig so, dass das viele Leute berührt und die einen sagen, man muss dieses Denkmal stürzen und die anderen sagen, wenn ihr Kant anfasst, dann geht das Abendland unter. Warum ist diese Debatte überhaupt wichtig? Man könnte auch sagen, sie ist 200, 250, 230 Jahre her, egal.
Naja, die Debatte ist eben nicht 230 Jahre her, sondern thematisiert wurden die rassistischen und auch sexistischen Strukturen in den Werken der Aufklärung ja erst sehr viel später. Nämlich, wie wir am Eingang dieses Gesprächs gesagt haben, eigentlich erst intensiver seit den 1990er Jahren. Diese Debatten sind weiterhin von großer Wichtigkeit, weil, wie die letzten Demonstrationen und Diskussionen ja auch wieder zeigen, rassistische und sexistische Strukturen ja weiterhin aktuell sind, also weiterhin lebendig sind in unserer Gesellschaft und auch in unserem Denken. Ja. Und die Dekolonisierung ist nicht nur eine Aufgabe der ehemals Kolonisierten. Dekolonisierung ist auch eine Aufgabe der ehemaligen Kolonialmächte. Das heißt, auch wir müssen unser Denken dekolonisieren und in diesem Rahmen auch von rassistischen Strukturen befreien. Und das geht letztendlich nur mit Rückgriff auf das Erbe, eben auch das ideengeschichtliche Erbe, aus dem sich ja unsere heutigen Wahrnehmungen der Welt eben auch entwickelt haben.
Ja, Frau Kleingeld, sehen Sie das auch so? Haben wir Kant und seine Rassenhierarchisierung noch im Blut oder ist uns vor allem seine Gleichheitsidee geblieben?
Also ich glaube sehr sicher, dass es immer noch Spuren des Rassismus und Sexismus in den klassischen Theorien gibt und dass, wenn wir heutzutage Kant philosophisch benutzen möchten, wir uns darüber klar machen müssen, wo diese Spuren in Kants eigener Theorie noch stecken und wie man die überwinden kann und dass man das machen soll, weil sonst die Gefahr ist, dass wir in unseren eigenen Theorien bestimmte sexistische Strukturen oder Theorieelemente reproduzieren, obwohl wir das natürlich nicht wollen. Das heißt, man muss also die ganze Theorie aufs Neue durchdenken und man muss selbst denken, was man davon übernehmen kann und was man erneuern sollte.
Also man muss das alles nochmal neu durchdenken, selbst denken. Ich nehme das mal als den Appell durchaus im Einklang eines berühmten Philosophen der deutschsprachigen Aufklärung, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Kant hieß der. Ganz herzlichen Dank, Pauline Kleingeld. Ganz herzlichen Dank, Anke Granes.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.